Sie haben ja das Buch geschrieben, Die polarisierende Pandemie. Was wollten Sie damit genau aufzeichnen? Was war so der Kern dieser Idee, was Sie damit aufzeigen wollten?
Ausgangspunkt meines Buches war die Frage, ob die Corona- oder Covid-19-Pandemie die Ungleichheit in der Gesellschaft verringert oder erhöht. Es soll, zumindest war das bei der mittelalterlichen Pest der Fall, eben häufig auch vorgekommen sein, dass Pandemien egalisierend gewirkt haben. Damals, so wird das begründet, sanken die Lebensmittel, die Boden- und Immobilienpreise, einfach weil Häuser leer standen und natürlich weniger Menschen da waren, denn in Europa waren ungefähr ein Drittel der Bevölkerung der Pest zum Opfer gefallen. Und zum anderen stiegen die Löhne, weil Arbeitskräfte fehlten und die vorhandenen konnten deshalb Lohnerhöhungen durchsetzen. Diese egalisierende Tendenz hat natürlich auch im Mittelalter nicht lange angehalten, aber zumindest war dies ein Effekt, der damals eingetreten ist. Bei der Corona-Pandemie, das habe ich dann natürlich sehr schnell gemerkt, wie viele andere auch, die das beobachtet haben, haben sich die Gegensätze innerhalb der Gesellschaft eher verstärkt, und zwar sowohl die ökonomischen und sozialen als auch die politischen, Stichwort Querdenker. Es hat also insgesamt eine Polarisierung stattgefunden. Deshalb habe ich dem Buch dann auch den Titel Die polarisierende Pandemie gegeben.
Ja, Sie sprechen in Ihrem Buch von einer Polarisierung, der polarisierenden Pandemie. Sie sprechen es gerade an. Auf welchen Ebenen findet diese Polarisierung denn überhaupt statt?
Methodisch bin ich so vorgegangen, dass ich einmal geschaut habe, wie wirkt die Pandemie als solche, also verstärkt sie schon vorhandene gesundheitliche Ungleichheiten. Also trifft sie vor allen Dingen Menschen, die schon gesundheitlich vorgeschädigt sind. Das ist ja der Fall gewesen. Insofern sind die Immun- und auch die finanzschwachen Gruppen in der Gesellschaft betroffen gewesen oder hauptbetroffen. Und beide Gruppen überschneiden sich natürlich sehr stark personell. Die zweite Ebene, die ich betrachtet habe, ist die dann der Infektionsschutzmaßnahmen, also insbesondere des wiederholten Lockdowns. Wie hat der sich ausgewirkt? Der hat sich ausgewirkt dadurch, dass dann wirtschaftliche Verwerfungen eingetreten sind, eine Rezession, eine Wirtschaftskrise aufgetreten ist. Welche Gruppen sind davon getroffen worden und welche haben vielleicht sogar von dieser Situation profitiert? Das ist die zweite Ebene, wo ebenfalls Polarisierungstendenzen feststellbar waren, weil die einen hatten Einkommenseinbußen zu verzeichnen, zum Beispiel wegen Kurzarbeit oder weil ihr Geschäft, das geschlossen werden musste, nicht mehr weiterzuführen war. Und diese Menschen, die Einkommenseinbußen hatten, die haben verstärkt beim Lebensmitteldiscounter eingekauft. Deshalb sind die Familien, denen diese Ketten wie Aldi Nord und Aldi Süd gehören, noch reicher geworden. Dieter Schwarz, der reichste Mann der Bundesrepublik, Eigentümer von Lidl und Kaufland, soll nach Angaben des US-Wirtschaftsmagazins Forbes sein Privatvermögen, das ohnehin schon über 40 Milliarden Euro betrug, während der Pandemie um 7,5 Milliarden US-Dollar erhöht haben. Und die dritte Ebene war die der staatlichen Hilfen, der Finanz- und Überbrückungshilfen. Waren die so angelegt, dass die Ungleichheit in der Gesellschaft verringert wurde? Also wurde, anders gefragt, denjenigen Menschen geholfen, die arm waren oder armutsgefährdet? Oder sind auch diese Hilfen eher in einer Art und Weise verteilt worden, dass sich die Ungleichheit erhöht hat? Und da komme ich zu dem Schluss, dass die Polarisierung auch da zugenommen hat, einfach wegen einer verteilungspolitischen Schieflage dieser Finanzhilfen des Staates. Diejenigen, die ohnehin schon viel hatten, sind stärker unterstützt worden als diejenigen, die nichts oder ganz wenig hatten. Also um es an einem sehr plastischen Beispiel festzumachen, gleich am Anfang der Pandemie im März 2020 ist der Wirtschaftsstabilisierungsfonds aufgelegt worden, Volumen 600 Milliarden Euro, und aus diesem Wirtschaftsstabilisierungsfonds sind dann auch große Konzerne wie die Lufthansa, wie TUI, wie Galeria Karstadt Kaufhof finanziell unterstützt worden. meistens mit Krediten, auch mit Bürgschaften, aber auch mit Finanzhilfen, direkten Finanzhilfen. Das war natürlich die Bazooka, von der der damalige Finanzminister Olaf Scholz gesprochen hat. Aber diejenigen, die schon vor der Pandemie wenig hatten, also Wohnungs- und Obdachlose, Geflüchtete, Transferleistungsbezieherinnen und Bezieher, Migranten, also insbesondere Illegalisierte, die sind nicht bedacht worden. Nehmen wir mal die Hartz-IV-Bezieherinnen und Hartz-IV-Bezieher. Die haben im Mai 2021, also 14 Monate nach Beginn der Pandemie, 150 Euro bekommen, obwohl sie natürlich das Problem hatten, dass schon damals, nicht erst jetzt, die Lebensmittelpreise gestiegen sind. Hamsterkäufer hatten die Regale leer gekauft, die Lebensmitteltafeln hatten geschlossen. Es gab das Problem, dass teure Masken anzuschaffen waren. Und obwohl die Lebenshaltungskosten dieser Transferleistungsempfängerinnen und Transferleistungsempfänger also deutlich gestiegen waren, hat die Bundesregierung lange, lange gewartet, bis sie dann mit einer Einmalzahlung diese Menschen unterstützt hat. Und ich finde, das zeigt eigentlich deutlich, dass vor allen Dingen das Kriterium der Leistung im neoliberalen Sinne, also wer ist für den Wirtschaftsstandort Deutschland produktiv, wer nützt ihm, der ist stark unterstützt worden. Wenig unterstützt worden sind diejenigen Menschen, die aus dieser wirtschaftsliberalen Sicht wenig zur Erhöhung des Bruttoinlandsprodukts beitragen. Und man kann das auch jetzt wieder sehen bei den Entlastungspaketen in Bezug auf die Abfederung von Ernährungs- und Energiearmut. Da gibt es die Energiepreispauschale, die an Steuerpflichtige gezahlt wird, also vor allen Dingen an Erwerbstätige, aber nicht an Rentnerinnen und Rentner. Und auch da scheint mir dieses Leistungsprinzip im Vordergrund zu stehen. Also man vergibt die Hilfen seitens des Staates an die Menschen, die im Wirtschaftsleben stehen und die man braucht. Aber diejenigen, die vielleicht eine tolle Lebensleistung erbracht haben durch lebenslanges Arbeiten, aber vielleicht im Niedriglohnbereich, die gehen leer aus.
Ja, Stichwort Ungleichheit. Sehr spannend, was Sie da auf jeden Fall aufmachen. Gerade diesen Aspekt davon, dass sich einige wenige an der Pandemie bereichert haben. Stichwort Maskendeals und so weiter. Da war ja zuletzt auch der Skandal um Finn Kliman, der Masken im außereuropäischen Ausland produzieren hat lassen, die aber dann als EU-Ware deklariert hat und so weiter. Also es ist ja schon irgendwie massiv, inwiefern diese Pandemie dann doch irgendwie die Gesellschaft dann irgendwie noch weiter gespalten hat. Also das ist die Frage, ob sie das hat. Aber ich möchte gerne auf was anderes eingehen, und zwar Ihren Punkt, den Sie gerade gemacht haben mit dem Entlastungspaket. Und zwar haben Sie ja eben auch schon angesprochen, die Bundesregierung versucht mit dem Entlastungspaket dieser massiven Ungleichheit im Land entgegenzuwirken, bedingt durch die Pandemie und auch den Ukraine-Krieg. Inwiefern bewerten Sie denn dieses 9-Euro-Ticket jetzt zum Beispiel, was jetzt zum Beispiel eine Landbevölkerung mehr oder weniger von diesem tollen Erlebnis des Nutzen des öffentlichen Nahverkehrs irgendwie ein bisschen ausschließt? Lustigerweise ja auch das Wählergebiet nicht gerade der Ampelparteien. Und den 200-Euro-Bonus für Hartz-IV-Empfangende. Sie haben ja gerade auch angesprochen, dass Rentnerinnen und Rentner davon, von dieser 300-Euro-Energiepauschale ja komplett außen vor sind. Und nicht nur die, auch die Studierenden, die sind ja auch komplett außen vor.
Ja, und die Auszubildenden. Und die Auszubildenden auch. Also man sieht, dass Menschen, die jetzt nicht so unmittelbar für den Wirtschaftsstandort Deutschland relevant sind, dass die schlecht wegkommen. Und meiner Meinung nach ist das nicht zufällig so, sondern dahinter steckt als Vergabeprinzip eben eine Vorstellung, dass vor allen Dingen Leistungsträger unterstützt werden sollen. Und Leistungsträger sind in unserer stark vom Neoliberalismus beeinflussten Gesellschaft Unternehmer. Und die werden eben gestützt. Nicht, dass ich prinzipiell dagegen bin, Arbeitsplätze zu sichern und vor der Insolvenz stehende Unternehmen auch zu stützen. Aber wie das gemacht wird, das hat schon ein Geschmäckle. Also das ist schon sehr stark so konzipiert, dass eben diejenigen, die ohnehin Kapitaleigentum haben, stärker davon den Hilfen profitieren als diejenigen, die kein Kapitaleigentum haben oder die völlig, sagen wir mal, Schwierigkeiten haben, über die Runden zu kommen. Die müssten meiner Meinung nach stärker unterstützt werden. Und das würde aber natürlich dann bedeuten, dass man auch starke Lobbyeinflüsse zurückdrängt. Und das wiederum ist eben ein großes Problem, nämlich dass die Auszubildenden, die Studierenden, die Rentnerinnen und Rentner haben keine starke Lobby. Die Industrie, die Wirtschaft hat eine starke Lobby und natürlich auch bestimmte Druckmittel und Drohpotenziale, die andere gesellschaftliche Gruppen nicht haben. Aber da sind wir an der Frage von politischer Macht und politischer Herrschaft, auch die Frage der politischen Kräfteverhältnisse. Ich denke, diese Pandemie hat ja vielleicht auch die Erkenntnis in der Bevölkerung gestärkt, dass die Ungleichheit in allen Lebensbereichen eine ganz, ganz große Rolle spielt. Und das ist mir auch da klarer geworden, als es das vorher war, dass das, was ich sozioökonomische Ungleichheit nenne und wozu ich schon vorher einige Bücher geschrieben hatte, dass das sich unmittelbar übersetzt in gesundheitliche, in Wohn- und in Bildungsungleichheit. Weil zum Beispiel, nehmen wir mal die Kinder und Jugendlichen, da zeigte sich ja in der Pandemie ganz deutlich, diejenigen, die jetzt wohlbehütet im Eigenheim oder gar in der Villa mit einem eigenen Kinderzimmer und entsprechend natürlich auch den notwendigen digitalen Endgeräten ausgerüstet, dass die am Distanzunterricht ohne Schwierigkeiten teilnehmen konnten, manchmal sogar ganz froh waren, das auf diese Art und Weise machen zu können. Und andere, die in der Flüchtlingsunterkunft saßen oder mit der Familie in der Zwei-Zimmer-Wohnung im Hochhaus, denen weder ein eigenes Zimmer zur Verfügung stand, noch WLAN, die wurden völlig abgehängt. Also das war natürlich eine Wohnungleichheit und damit auch eine Bildungsungleichheit in Bezug auf die beruflichen Perspektiven und Aufstiegschancen dieser jungen Menschen, die es vorher schon gab, vor der Pandemie. Aber in der Pandemie hat es nun auch der Letzte noch gemerkt, wie sehr die zum Beispiel die Wohnverhältnisse mit beeinflussen, welche Bildungschancen man hat und dass die wiederum die Wohnverhältnisse natürlich bestimmt werden durch Einkommen und Vermögen, weil es ist ganz klar, die Familie im Hochhaus wohnt da nicht der schönen Aussicht wegen, sondern wohnt da, weil sie sich die Mietpreise in anderen Gegenden der Stadt nicht leisten kann. Da bin ich bei den Stadtvierteln. Auch die sozialräumliche Spaltung behandle ich in dem Buch, weil die Covid-19-Pandemie war ja anfangs eine Pandemie der Privilegierten, nämlich derjenigen, die zum Beispiel nach Ischgl in diesen Tiroler Skiort reisen konnten und entsprechendes Geld auch natürlich hatten. Die sind gekommen, hatten sich infiziert und nach und nach kann man aber sehen, dass die Regionen stärker betroffen waren von der Pandemie, die sehr viel weniger durch ein hohes Einkommen ausgezeichnet waren, also eher abgehängte Regionen. Und dasselbe gilt für die Städte. Also Köln hat als, wo ich lebe, hat als erste Stadt sehr intensiv geguckt, wie verhalten sich eigentlich die Inzidenzen in bestimmten Stadtteilen zum Sozialprofil dieser Stadtteile. Und da hat man festgestellt, auf dem Höhepunkt der Pandemie war die Inzidenz im Villenviertel Hahnwald. Das ist der Stadtteil in Köln, wo Stefan Raab, Christoph Daum, auch Toni Kroos wohnen, eher als Ärmere. Dieser Stadtteil hatte die Inzidenz null. Und man kann auch sagen, außer dass der Gärtner oder die Hausdame das Virus einschleppte, war da eigentlich die Infektionsgefahr sehr gering bis null. Und auf der anderen Seite gab es Stadtteile, die hatten eine Inzidenz von bis zu 717. Das waren die Hochhausviertel, das waren die abgehängten Quartiere. Das waren die Stadtteile, wo ärmere Menschen wohnten, wo Erwerbslose, wo auch Migrantinnen und Migranten wohnten. Diese Stadtteile hatten nun eine ganz, ganz hohe Inzidenz. Und da hat man gesehen, wie stark das korreliert miteinander. Also sozial benachteiligt zu sein, auch als Stadtteil, und infektionsgefährdet zu sein. Da ist ja blitzlichtartig deutlich geworden, welche Ungleichheiten in unserer Gesellschaft es gibt. Und die habe ich natürlich bis hin auch zu der Frage, ob es eine Generation Corona gibt, in dem Buch behandelt.
Sehr, sehr spannend. Auf jeden Fall, ich versuche mal die Klammer zuzumachen, weil die Zeit auch so ein bisschen voranschreitet. Aber vielleicht versuche ich es nochmal so. Also Sie haben ja am Anfang davon gesprochen, dass während der Pest eher zu einer Egalisierung geführt hat, sage ich jetzt einfach mal, zu mehr Gleichheit. Einmal haben Sie angeführt, dass nicht mehr so viele Arbeiter da waren und dass die Arbeiter, die dann irgendwie noch da waren und die Arbeiterinnen dadurch dann auch einen besseren Lohn zum Beispiel erkämpfen konnten und so weiter. Jetzt gerade zu Pandemiezeiten, vor der Pandemie auch schon, waren die Gräben zwischen Arm und Reich, Ost und West, Arbeiterklasse und Oberschicht ja schon sehr auseinandergeklafft, auch schon vor der Pandemie. Inwiefern hat die Pandemie denn jetzt eigentlich zu einer weiteren Spaltung der Gesellschaft dann beigetragen?
Ja, ich spreche von dieser Covid-19-Pandemie so als einer Paternoster-Pandemie. Also Paternoster ist eben ein Aufzug, der als Besonderheit hat, dass die einen nach oben fahren und die anderen zur selben Zeit nach unten. Also es ist nicht so, wie der Münchner Soziologe Ulrich Beck in den 80er Jahren es als Bild benutzt hatte, dass die Gesellschaft wie mit einem Fahrstuhl gemeinsam nach oben oder nach unten gefahren ist, sondern wir sehen gerade während der Pandemie, dass die einen nach oben fahren und die anderen fahren nach unten. Das heißt, die Gräben in der Gesellschaft werden tiefer, die Kluft zwischen Arm und Reich vertieft sich. Und das heißt, wir haben es mit einer zutiefst gespaltenen Gesellschaft zu tun. Und diejenigen etablierten Parteien, die ja allesamt davon sprechen, dass der gesellschaftliche Zusammenhalt gestärkt werden muss, die müssten eigentlich erkennen, dass wenn man diesen Gegensatz von Arm und Reich nicht in der Form umkehrt, dass Umverteilung von oben nach unten stattfindet, dass dann im Grunde dieser gesellschaftliche Zusammenhalt auch schwindet, weil wenn immer mehr Menschen jetzt gerade auch angesichts dieser Teuerungswelle, die natürlich auch wieder die Armen trifft in Bezug auf Haushaltsenergie, in Bezug auf Nahrungsmittel und Brennstoffpreise, wenn da diese Preissteigerungen dazu führen, dass immer weniger Menschen über die Runden kommen mit ihrem Geld, dann wird es natürlich in der Gesellschaft stärker auch Verelendung geben. Und ich sehe dieses Problem, dass relative Armut auch in absolute Armut umschlägt. Also absolut arm ist jemand, der die Grundbedürfnisse nicht befriedigen kann, meinetwegen nicht genug zu essen hatte und auch obdachlos ist. Relativ arm ist jemand, der kann die Grundbedürfnisse befriedigen, aber vieles sich von dem nicht leisten, was vielleicht in so einer wohlhabenden, wenn nicht reichen Gesellschaft wie unserer für viele als normal gilt. Also nicht ins Restaurant gehen, nicht ins Theater gehen zu können oder so. Aber wenn jetzt vor allen Dingen im obdachlosen Milieu sehe ich eine starke Verelendungstendenz durch die Pandemie und ich finde, dass die Sensibilität unserer Gesellschaft für dieses Problem des Auseinanderfallens der Gesellschaft viel zu gering ausgeprägt ist.